Hallo, das ist wieder eine Folge des Podcasts Ring frei, der Initiative Volksentscheid Berlin autofrei. Herzlich willkommen miteinander. Wir sind heute Abend hier zu dritt. Möchtest du einmal ganz kurz die Vorstellung übernehmen, Christoph?
Ja, hallo. Willkommen auch von mir. Heute sind wir in einer Woche, in der viel los war in dieser Stadt. Ich möchte zum Anfang kurz daran erinnern, dass vor 50 Jahren, nämlich am 6. März genau genommen, 1974, sich die Bürgerinitiative Westtangente gegründet hat, die es geschafft hat, den Weiterbau der Westtangente quer durch die Stadt bisher zu verhindern. In diesem Sinne also Gratulation von uns zu dieser Initiative, und das zeigt, wie lange in dieser Stadt schon für eine Verkehrswende gekämpft wird, auch wenn der Begriff damals, glaube ich, noch nicht üblich war. Wir haben auch ein sehr erschütterndes, trauriges Ereignis in dieser Stadt gehabt. Am 9. März, am Samstag, tötete ein Autofahrer in der Leipziger Straße am Potsdamer Platz eine Mutter und ihr vierjähriges Kind, weil er eine Staustrecke auf dem Radstreifen umfahren wollte. Das ist eines der vielleicht erschütterndsten Beispiele der letzten Monate, wie sehr in dieser Stadt immer noch die Schwächsten und Vulnerabelsten an den Rand gedrängt werden zugunsten des Autoverkehrs. Und gleichzeitig der Berliner Senat plant, Tempo 30 Strecken wieder auf Tempo 50 hochzusetzen. Das kommt zur guten Zeit, wie man an solchen Fällen sieht. Passend dazu, als schrieben wir das Jahr 1971, findet am kommenden Montag, am 18.03. in Pankow, eine Podiumsveranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung statt unter dem schönen Titel Berlin in Bewegung, der Ausbau der A100 und seine Impulse für die Stadtgesellschaft. Es gibt in dem Thema Mobilität also viel Bewegung, aber auch sehr, sehr viel Beharrung, auch Rückschritt, und das alles zeitgleich. Mobilität ist ein wachsendes multi- und interdisziplinäres Forschungsfeld, doch dessen Erkenntnisse kommen, so scheint es, nur sehr zäh in der Politik und auch in der Öffentlichkeit an. Sind Wissenschaft und Aktivismus der Verkehrswende zwei Seiten einer Medaille, oder sollte man sie besser sauber trennen? Wie entstehen neue Ideen und Praktiken, besonders im Bereich Verkehr, Mobilität? Wie setzen sie sich in einer Gesellschaft durch? Diese und viele weiteren Themen möchten wir heute in der kommenden knappen Stunde mit unserem Gast Dr. Juliane Haus diskutieren, die vom Wissenschaftszentrum Berlin am Landwehrkanal hier zu uns in unser Kellerstudio in Wedding gekommen ist. Vielen Dank dafür und herzlich willkommen. Und das ist jetzt auch das Stichwort, nicht vom Landwehrkanal, wie ich gerade gehört habe, sondern aus Brandenburg. Wie bist du in dieser Streikzeit überhaupt hier zu uns gekommen?
Also hallo, auch von mir. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier heute mit euch die nächste Stunde verbringen zu können in einer entspannten Kelleratmosphäre. Die Zuhörenden wissen das ja gar nicht, wie schön und gemütlich es hier eigentlich ist. Ich arbeite genau, wie du gesagt hast, Christoph, in Berlin, aber ich wohne am Berliner Stadtrand in Rüdersdorf. Das liegt da in der Nähe des Endes der S3, in der Nähe von Erkner. Und da sieht die Welt ein bisschen anders aus. Also die Möglichkeiten, tatsächlich mit dem Nahverkehr hier anschlussfrei nach Berlin zu kommen, die sind nicht so gut. Ich gehöre zu den Menschen, die zum Bahnhof pendeln und von dort aus mit super Anschluss mit der Regionalbahn, die ja von der ODEC bedient wird, ne? Also wir sind sozusagen frei vom Streik, weil die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft nicht streikt. Die Linie RE1 funktioniert also wunderbar. Insofern hatte ich ehrlich gesagt heute gar keine Probleme, hierher zu kommen. Von der Friedrichstraße in die U-Bahn, ein paar Schritte zu euch. Insofern hat das alles für mich wunderbar funktioniert.
Oh, das ist ja krass. Ich habe eben für 10 Euro den Elektroroller genommen, per Yelby, weil ich hätte sonst nicht rechtzeitig geschafft. Und das war wirklich kein Spaß aus Charlottenburg, weil die Rush-Hour, ich mache das ja normalerweise nicht. Beziehungsweise wenn, dann mache ich es auf dem Rad und merke gar nicht, an wie vielen Kreuzungen man an dem Verkehr vorbeikommt, also an dem Autostau. Und mit dem Roller war das echt eine Hatz und super gefährlich natürlich. Muss man irgendwie in alle Himmelsrichtungen gleichzeitig schauen, gefühlt. Christoph, wie bist du hergekommen?
Na, mit der BVG, weil das ja nicht das Problem war, sondern sonst komme ich oft auch mit der S-Bahn über den Ring. Aber es gibt Ausweichmöglichkeiten. Das ist natürlich einer der großen Vorteile, wenn man mitten in der Stadt wohnt, dass man doch in der Regel Alternativen hat. Als neulich ich meine Tochter zu einem Chorwochenende an den Wannsee bringen wollte und die BVG nicht fuhr, musste ich halt zum Savini-Platz mit ihr laufen. Aber auch das geht dann eben, ist man halt eine Viertelstunde länger unterwegs, aber alles kein Weltuntergang. Natürlich, das ist sicherlich auch einer der Punkte, die wir immer wieder bedenken und besprechen müssen, wie unterschiedlich die Lebenswelten tatsächlich sind und dass es eben nicht die eine maßgeschneiderte Lösung für alle geben kann, sondern dass man da sehr genau schauen muss, was passt für wen. Aber eben, dass deswegen auch das Argument, ja, auf dem Land nützt uns ja der öffentliche Nahverkehr nichts, weil es ihn nicht gibt, kein Argument. Und umgekehrt man in der Stadt natürlich anerkennen muss, dass es eben weitere Wege gibt, dass es weniger Alternativen gibt und man dort sicher anders an das Thema herangeht.
Und zugleich auch zu würdigen, ne, wie selbstverständlich wir dann doch, wenn wir nutzen, regelmäßig den ÖPNV darauf angewiesen sind. Ich habe auch tatsächlich das letzte Mal, als ich ein Auto verwendet habe, an einem Samstag meinen Sohnemann zum Rudern gefahren, auch an Wannsee, weil das halt aus Charlottenburg anders nicht geht, wenn alles steht. Also das ist irre. Insofern vielleicht auch nochmal eine gute Erinnerung den ganzen vielen emsigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BVG nochmal Danke zu sagen. Wir hatten ja den Erik Kormann hier, den Busfahrer, stellvertretend für die vielen Tausenden, die uns da täglich befördern.
Jetzt soll unser Gast natürlich zu Wort kommen. Vielleicht möchtest du dich mal genauer vorstellen, wie du zum Wissenschaftszentrum gekommen bist und was dort im Bereich Mobilitätsforschung so abgeht. Das ist ja durchaus ein Hotspot der Forschung in diesem Bereich.
Ja, gerne. Also zum Wissenschaftszentrum bin ich eigentlich schon gekommen, bevor ich zur Mobilitätsforschung gekommen bin. Also ich habe an der TU Berlin studiert. Soziologie, Technik, wissenschaftlicher Richtung gibt es da. Also Soziologen und Soziologinnen sind ja die sich Gesellschaft, gesellschaftliche Strukturen, gesellschaftliches Zusammenleben genauer angucken. Und mit der technikwissenschaftlichen Richtung geht es halt darum, wie Technik und Gesellschaft halt eigentlich zusammen funktionieren, sich zusammen entwickeln. Und wieder halt auch bestimmte Prozesse sich gegenseitig bedingen. Sowohl nach hinten geschaut, also mit Blick auf historische Entwicklungen von Techniken, auch ne, neuen Kommunikationstechniken, Handy, Kommunikation und so weiter und so fort. Hat ja auch viele Dinge verändert, viele Dinge verschoben, auch im gesellschaftlichen Bereich. Und ans WZB bin ich eigentlich gekommen, weil ich die Idee des Experimentierens immer spannend fand. Also in meinem Hintergrund habe ich eher qualitativ gearbeitet, also nicht so nur Fragebögen und Statistiken ausgewertet, sondern Interviews gemacht, Menschen zugehört, auch viel mit Videoanalysen, so ethnografisch gearbeitet, also mit Beobachtungen und dann geguckt, was man für Muster und Merkmale da herausfinden kann. Und da fand ich eigentlich die Frage mal spannend, wie weit kann die Soziologie halt eigentlich auch gehen? Man bleibt da sehr häufig sehr am Rand, beobachtet, analysiert seine Dinge, das macht ja Wissenschaft sowieso gerne. Aber die Frage ist halt, was passiert eigentlich, wenn wir die Welt verändern und was können wir halt eigentlich auch daraus lernen? Und da bin ich eigentlich ans WZB gekommen mit dieser Idee und zwar in der Zusammenarbeit mit Verhaltensökonomen. Also Verhaltensökonomie kennt ihr vielleicht auch. Das sind die Leute, die halt sagen, okay, wenn wir halt dafür sorgen, dass es sich auszahlt oder nützt, ein Verhalten zu verändern oder wenn es da einen monetären Anreiz dafür gibt, wie reagieren die Leute halt eigentlich darauf? Und die Frage, die ich da spannend fand und die wir untersucht haben in meinem ersten Starterprojekt, wenn man so möchte, am WZB, war die Frage, welchen Einfluss Kultur halt eigentlich auf solche Experimente hat. Was den Unterschied macht es halt eigentlich, wenn die Leute unterschiedliche kulturelle Hintergründe haben, also aus verschiedenen Ländern kommen oder eben auch in verschiedenen kulturellen Situationen halt mit gleichen Experimenten konfrontiert werden. Was passiert dann eigentlich? Ändern sich die Ergebnisse? Und von dieser Idee, dass man sich eben nicht nur in der Ökonomie, da macht man das ja üblich, so Experimente, aber auch in der Soziologie fragen kann, okay, wie weit kommen wir damit eigentlich, wenn wir diese Idee vom Experiment und von Verändern von Situationen ernst nehmen, bin ich dann halt in der Mobilitätsforschung gelandet, in der halt Reallaborforschung, dieses Experimentieren als ein ganz spannender Zugang eigentlich erachtet wird, um halt zu sagen, okay, wir müssen vielleicht auch einfach mal was Neues ausprobieren, um uns selber auch die Frage zu stellen, woran reiben wir uns eigentlich? Was funktioniert eigentlich? Wie können wir dann halt auch eigentlich die Probleme anders identifizieren und auch fokussieren und auch konzentrierter gemeinsam an Lösungen arbeiten? Und das fand ich super spannend. Und das ist es auch, was ich jetzt immer noch sehr spannend finde an dem Bereich, in dem ich arbeite. Da können wir ja gleich noch ein bisschen genauer darüber sprechen, was wir eigentlich davon lernen können und wie wir das, was wir halt auch lernen, auch gemeinsam nutzen können, um Transformationsherausforderungen zu bearbeiten. Und da kann es Wissenschaft nicht allein. Das war ja auch in deinem Intro schon so ein bisschen angespielt. Wo sieht sich eigentlich die Wissenschaft? Welche Rolle spielt sie da auch an der Schnittstelle zu Aktivisten, zu Zivilgesellschaft, zu Politik und Verwaltung? Wo kann Wissenschaft da mitmischen? Wo sollte Wissenschaft vielleicht auch mehr mitmischen? Und das sind eben auch die Fragen, mit denen ich mich viel befasse.
Da würde ich gerne kurz nachhaken bei dem Thema Kultur. War das auch schon in irgendeiner Verbindung zur Frage Mobilität? Weil das ist ja auch ein Argument, das man oft hört, dass dann gesagt wird, naja, gewisse Personenkreise, oft ist das schon fast ein rassistischer Einschlag. Ja, ihr redet über Verkehrswende, schaut doch mal, wer hier die tiefer gelegten Autos fährt und mit 190 über den Kudamm fährt. Ist das da auch schon dabei gewesen oder ist das noch nicht?
Also das war
noch fern davon.
Ich glaube, maximal weit weg davon,
ja, okay.
Möchte ich sagen. Und zwar waren das Laborexperimente. Also Laborexperimente sind ja so, wie man sich das vorstellt, ne? Also Labore kennt man ja. Und Laborexperimente, die Ökonomen durchführen zu Studienzwecken, sind halt häufig in Universitäten zu finden. Da haben die dann Labore, da stehen dann 25 Computer, die Leute sind in einzelnen Kabinen drin und dann kriegen die halt im Computer Entscheidungssituationen vorgelegt, wo sie sagen müssen, du kannst das Los A kaufen, was eine 20-prozentige Gewinnwahrscheinlichkeit hat und dir so und so viel maximalen Profit geben kann, oder ein Los, was mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit gewinnt, aber dafür einen geringeren Output sozusagen für dich produzieren kann. Wie risikobereit bist du und so weiter und so fort. Also das ist die Art von Forschung, die da gemacht wird, die ökonomisch von Interesse ist. Diese tatsächlich, aber der Punkt ist schon richtig, ne? Mich hat halt mehr als das interessiert. Also kulturelle Feinheiten und dann eben auch die Frage, was wir davon gewinnen können, wenn wir eben Experimente nicht in so einem isolierten Labor durchführen, sondern eben in der Gesellschaft, mit der Gesellschaft. Und da lernt man trotzdem auch viel von dieser Methodik des Experimentierens, also von diesem ganz klassisch harten Wissenschaftsmodus. Da habe ich auf jeden Fall viel gelernt, auch in der Zusammenarbeit mit den Ökonomen und mit Menschen, die halt ein bisschen anders ticken und ein bisschen anders denken, als man das so aus einer qualitativen soziologischen Perspektive lernt. Man muss sich auch ein bisschen reiben, ne, an anderen Leuten und an anderen Ideen. Und dann kommt da viel Spannendes raus, wenn man sich auch ein bisschen aufmacht dafür, sein eigenes Silo zu verlassen und zu gucken, wo die anderen vielleicht auch einen Punkt haben und vielleicht auch spannende Dinge rausfinden.
Jetzt wollen wir doch mal dann also etwas näher zum Thema Verkehr, Mobilität kommen. Diese Synthese- und Transferprojekt zur Forschungsagenda nachhaltige urbane Mobilität. Das ist ja die große Überschrift. Wie können wir uns die denn mit Inhalt gefüllt vorstellen?
Ja, mit Inhalt gefüllt geht es eigentlich darum, dass wir nennen das eigentlich nur BENAMO, dieses Projekt, also die Begleitforschung nachhaltige Mobilität. Da begleiten wir zwei große Fördermaßnahmen vom BMBF. Da gibt es ja die FONA-Forschung, also Forschung für Nachhaltigkeit, für nachhaltige Entwicklung. Und da gibt es eben zwei Fördermaßnahmen im Mobilitätsbereich, die schon seit ein paar Jahren laufen. Die eine Fördermaßnahme nennt sich Mobilitätszukunftslabor 2050. Das sind halt eher so Forschungsprojekte, Forschungsverbünde, wo sich unterschiedliche Universitäten, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen auch mit Praxispartnern zusammenschließen und sagen, okay, was haben wir hier für große Themen? Was lässt sich aus der wissenschaftlichen Seite mit Praxisbezug sozusagen herausfinden? Da geht es beispielsweise um Datenschutz, Datensicherheit. Ne? Wenn wir uns angucken, viele neue Mobilitätslösungen haben ja auch was mit Apps und mit vielen Daten zu tun und wie man da halt eigentlich gut mit umgehen kann, welche Konzepte es jetzt da gibt, um Datenschutz, Privatsphäre-Schutz eigentlich zu realisieren. Damit beschäftigen sie sich beispielsweise. Und andere machen aber sehr, sehr klare Themen, die wir halt auch sehen. Also was ist eigentlich mit dem Pendeln? Wie kann man halt eigentlich diese Pendlerproblematik irgendwie angehen, aufbrechen? Genau, also da gibt es so Forschungsprojekte, das sind die einen, die Mobilitätszukunftslabore. Und dann gibt es die anderen, die Mobilitätswerkstätte 2025. Das sind eben tatsächlich kommunale Projekte, also Projekte, in denen Kommunen eben genau das machen, mit diesen Reallaboransätzen arbeiten, sich überlegen, wo ihre konkreten Probleme und Herausforderungen liegen. Das heißt, die hatten nicht alle ein Thema, sondern die haben sich in ihrer Kommune ihr Thema gesucht und das immer in Zusammenarbeit mit Wissenschaft. Also wir haben halt immer ein Team, was sowohl mit einer Uni-Hochschule oder wie gesagt außeruniversitären Forschungseinrichtungen arbeitet, aber vor allem Unis und Hochschulen. Und dann halt aber gleichzeitig Akteure direkt auch in der Kommune. Und das ist eben sehr, sehr wichtig. Also Forschung kann ein Angebot machen, aber es kommt halt eben was ganz anderes raus, wenn konkrete Praxispartner, konkrete Kommunen da sind, die halt sagen, hier ist unser Bedarf und wie können wir da halt schauen, wie es vorwärts geht.
Da muss ich mal kurz tagesaktuell nachhaken, weil vor zwei Tagen hat mein Lieblingsministerium, das ist da an der Invalidenstraße, ich kann den Kanal nur empfehlen, weil die immer wieder echt krasse Kommunikationen raushauen, gerne auch in FDP-Parteifarben. Die haben auf jeden Fall, hast du schon mal vom EduPin gehört?
Was ist das?
Also das ist ein...
Warte, ich weiß nicht, ob das hier mit dem Mikro...
Das ist also tatsächlich ein Hochschulideenwettbewerb gewesen und der wird beworben, dass er eben Kinder im Straßenverkehr sicherer macht. Musst du dir unbedingt die Grafik auch mal anschauen, Christoph? Oder hast du es gesehen?
Nein, noch nicht. Ne?
indem die dann ein Signal bekommen, dass ein Auto in der Nähe ist. Achtung, Auto.
Sagt mit die so einem Grafik. Tracker.
Ja. Genau. Und dann kriegen die wahrscheinlich noch einen Stromstoß, die Kinder, damit die nicht vors Auto laufen. Und das hat doch eine ganz gute Diskussion erzeugt, immerhin, weil ja dann doch der eine oder andere gesagt hat, vielleicht zäumt man da das Pferd von hinten auf. Was ist da deine Perspektive? Es gab auch Stimmen, die sagten, aber es ist ganz wichtig, weil wir kriegen dann so viele Daten und dadurch wird der Schulweg für die Kinder sicherer. Ich finde irgendwie nicht, dass wir noch mehr Daten brauchen. Es reicht, wenn ich 10 Minuten vor der Schule meiner Jungs stehe. Was brauche ich da noch Daten?
Naja, also die Wissenschaftlerin, die hier aus mir spricht und die vielleicht auch die verkehrspolitische Lage kennt, würde sagen, wir wissen ja, dass aktuell der Blutzoll zählt. Also an der Richtung brauchen wir vielleicht schon noch Daten, denn das, was aktuell notwendig ist, um halt Interventionen durchzuführen, Veränderungen durchzuführen, ist ja häufig etwas, was immer noch mit Gefahrenabwehr zu tun hat. Ne? Ich habe ja auch gehört, dass ihr hattet ja hier schon in der anderen Podcast-Folge auch jemanden mit hoher juristischer Expertise mit dabei und da sind ja die Themen relativ offenbar. Also insofern, so traurig es ist, wir brauchen schon auch immer noch Daten. Für aktuelle Veränderungen braucht man auch noch Daten, Gefahrendaten. Daten, die halt sowas belegen, aber natürlich trotzdem gebe ich dir völlig recht, dass wir das Pferd hier genau falsch herum aufzäumen. Es geht ja nicht darum, dass wir die Kinder warnen vor Autos, sondern es geht darum, dass wir Strukturen schaffen müssen, die halt Kindern eine sichere Möglichkeit im Verkehr einräumen und die natürlich die Dinge völlig anders aufdrehen, als dass wir sagen, okay, vielleicht stoppen wir am Ende noch die Fahrräder der Kinder, damit sie nicht vors Auto fahren. So rum sollte das ja gerade nicht laufen.
Ich würde allerdings an der Stelle, also ich verstehe den Punkt total, kann da auch mitgehen, dass wir da grundsätzlich immer noch feinteiliger Daten brauchen. Wir hatten allerdings auch hier schon Gäste vom Radmesser, dem Tagesspiegelprojekt. Kennst du das von der Uni Potsdam? Mhm. Es gibt in Berlin kein einziges Messgerät, was den Abstand von Autoüberholenden an Fahrräder misst. Irgendwie geeicht ist, irgendwie zugelassen ist. Also die Exekutive, Polizei Berlin, zuständige Innensenatorin, die verweigern sich dem Thema komplett. Es gibt einfach hart keinen Schutz für zu enge Überholmanöver an Fahrradfahrende. Wir haben das ja auch schon erwähnt. Die Selbstbezichtigungsrate liegt bei 4%. Das war ja dieses Unfallversicherer-Gutachten-Umfrage, diese Studie, die eben rausgefunden hat, dass 96% der Autofahrenden davon ausgeht, Radfahrende in genügendem Abstand zu überholen. Der Radmesser wiederum spricht halt eine andere Sprache. Ich glaube, das war über die Hälfte, die zu eng und teilweise bis zu unter 50 Zentimeter Überholabstände. Und da frage ich halt dann schon, das ist jetzt 3 oder 4 Jahre her, passiert ist gerade gar nichts. Also das passiert halt, wenn wir mehr Daten haben, nichts. Einfach hart gar nichts. Das muss man schon mal so deutlich sagen. Will dir damit nicht widersprechen aus der wissenschaftlichen Sicht, hast du natürlich völlig recht. Aber politisch betrachtet, ich höre jetzt auf, weil sonst fange ich an zu fluchen.
Aber wir sind ja dann, glaube ich, genau an dem Punkt immer wieder, dass in vielen Bereichen, wir wollen immer noch mehr wissen, das ist klar, und müssen auch mehr wissen, aber wir wissen schon sehr, sehr, sehr viel und tatsächlich immer wieder die Frage, auf die wir ja auch noch kommen werden, oder die wir jetzt hier eigentlich gleich weiter diskutieren können, wie setzen wir denn das um? Also ich bleibe mal jetzt erstmal bei dem, was du gerade gesagt hattest. Diese Mobilitätswerkstatt, das geht ja unter anderem, wenn ich es richtig verstanden habe, zum Beispiel um neue Wohngebiete. Eins in Darmstadt ist mir in Erinnerung geblieben, das betreut wurde, wenn ich es richtig verstanden habe, sozusagen wissenschaftlich oder von euch sozusagen oder moderiert wurde. Jedenfalls, ihr wertet aus, wie dort ein neues Wohngebiet steht, wie die Mobilität dort diskutiert wird, was dort von umgesetzt wird, oder ist das zu viel Hoffnung projiziert?
Nee, es gibt auf jeden Fall, also das sind nicht wir, sondern wir sind diejenigen, wir machen ja die Begleitforschung, ja, das heißt, wir sind eigentlich dafür zuständig, das, was in den Projekten passiert, zu bündeln und zusammenzuführen und dafür zu sorgen, dass eigentlich der Wissensaustausch und das gemeinsame Lernen besser funktioniert. Das, was wir aktuell ja haben, sind ja viele kleine Projekte, die so Insellösungen generieren, das heißt, es gibt schon mal Fördermittel, die dazu führen, dass hier und da was Kleines entsteht, dass kleine Interventionen passieren und so weiter und so fort. Aber das, was aktuell das große Problem ist, ist, dass man nicht so gut dazu in der Lage ist, die Dinge zusammenzukriegen. Man spricht dann halt häufig auch von Skalierung. Also wie können kleine Ideen auch woanders hin übertragen werden? Wie können wir halt eigentlich auch besser verstehen, was es schon alles gibt und auch den denjenigen, die halt Treiber sind von solchen Projekten. Ne? Also in diesen ganzen Projekten, wir sind mit knapp 50 Projekten gestartet in dieser Mobilitätswerkstatt 2025 Fördermaßnahme, haben jetzt aktuell noch 14, die in der direkten Umsetzung sind, also von Hamburg über München, von Essen bis nach Eichwalde sozusagen, also von oben bis unten, von links bis rechts. Wobei wo man schon sagen muss, Ostdeutschland ist jetzt nicht mehr so stark aufgestellt. Also da ist schon einiges weggebröselt. Aber das sind vielleicht auch nochmal andere Dinge, die man an geeigneter Stelle diskutieren kann. Aber die haben, wie gesagt, alle ihre wissenschaftlichen Partner. Das, was du angesprochen hast, die Linken-Siedlung in Darmstadt, das ist eben ein Quartier, was direkt zusammen, also die Quartiersentwicklung und die Entwicklung für das Mobilitätskonzept wurde halt da gleich zusammengedacht. Und die haben eben ihre wissenschaftlichen Partner direkt an der Hand. Die begleiten das, die unterstützen das mit sehr, sehr vielfältigen Aktivitäten und die monitoren das sozusagen auch. Was ist da halt eigentlich passiert? Wie viele Leute wollen denn überhaupt noch einen Stellplatz haben? Was gibt es da für Konflikte? Was gibt es aber auch für Lösungsoptionen? Wie kann man halt auch, ne, das Wissen an die Leute, die da einziehen in so ein Quartier, irgendwie besser verteilen, damit die halt auch wissen, welche Möglichkeiten es gibt. Da gibt es beispielsweise dann so einen Mobi-Check. Wenn du in das Quartier einziehst, dann wird dir halt auch gesagt, okay, wie ist denn aktuell das Mobilitätsverhalten? Welche Möglichkeiten hättest du halt eigentlich auch? Und Gutscheinlösungen für das Carsharing, was sie da vor Ort haben und so weiter und so fort. Die haben dann ein tolles Konzept, ein tolles Projekt. So. Das heißt aber, die machen ihre Forschung eigentlich alleine. Und das, was wir machen in der Binamo-Begleitforschung, ist halt, die Projekte miteinander zu vernetzen einerseits, also dass die besser voneinander lernen können. Da gibt es auch tolle Effekte, also dass jetzt, wir sind jetzt gerade in der zweiten Phase der Umsetzung mit den 14 Projekten, jetzt Mitte, Ende des Jahres gehen die dritte Phase, ein paar von den Projekten und schauen halt, was so zusammengearbeitet werden kann und was man auch voneinander lernen kann und auch Wissen an andere Kommunen weitergeben kann. Und da gibt es jetzt schon Kooperationen zwischen Frankfurt und Norderstedt, das liegt im Norden von Hamburg, die halt gesagt haben, hey, ihr wollt halt beide irgendwie Wissen und Kompetenzen in der Verkehrspolitik, sozusagen in eurer kommunalen Verkehrspolitik stärken. Wie können wir da halt eigentlich auch zusammendenken? Ne? Wir haben ja auch vielfach das Problem, dass Menschen gerade im Bereich Verkehrspolitik, Planung Entscheidungen treffen müssen, die gar nicht alle Experten sind. Das heißt, wie kann man eigentlich dafür sorgen, dass die Menschen mehr wissen?
Und wie unsere Senatorin zum Beispiel?
Naja, aber wie gesagt, das Problem ist ja eins, was wir in Berlin haben, ist aber auch eins, was wir an vielen anderen Orten haben. Auf welcher Grundlage werden halt eigentlich Entscheidungen getroffen? Und wie sieht man halt auch, welche Konsequenzen so eine Entscheidung haben? Ne? Und da sind halt spannende, interessante Ansätze da, um zu sagen, und es läuft ja häufig noch ganz anders als in Berlin. Ne? Also die großen Metropolen haben ganz andere Kompetenzen und ganz andere Ressourcen als die kleineren Kommunen, als kleinere Städte. Das wisst ihr ja sicherlich auch, ne? Wo hier bei uns eine ganze Verwaltungsabteilung dafür da ist. Da hat man in anderen Kommunen halt einen Mensch, der Mobilität, Verkehr, Klima, Umwelt und dann noch irgendwelche anderen Haushalts Entscheidungen zu treffen hat. Und das bleibt halt alles an so ein paar Menschen hängen. Häufig arbeiten die auch noch ehrenamtlich, wenn die Kommunen kleiner sind. Und da ist natürlich die Überforderung damit eigentlich, die Entscheidungen und die Entscheidungskonsequenzen sozusagen zu überblicken, noch auf einem ganz anderen Level zu verhandeln.
Kann man das so allgemein sagen, jetzt von den bisherigen Erfahrungen, dass das im Prinzip aber auch funktionieren kann? Dass also die Menschen vor Ort, die zum Beispiel so eine neue Wohnsiedlung gemeinsam bewohnen und gestalten, dass man sagt, wenn man das gut moderiert, einbindet, Diskussionsraum lässt, dass da auch Chancen bestehen, dass das tatsächlich zu einem guten Ausgleich kommt? Wäre die Gesamtbilanz dann eher positiv?
Die Gesamtbilanz, ist natürlich also für diesen Fall, für den Darmstädter Fall, sehr, sehr positiv auf jeden Fall. Wobei man natürlich sagen muss, es geht nicht nur darum, mit den Menschen zu moderieren und ihnen zu sagen, komm, verhalte ich jetzt mal ein bisschen besser, sondern es geht ja immer, wie wir aus der wissenschaftlichen Perspektive sagen würden, um so eine Kombination von Push und Pull. Also einerseits geht es darum, Angebote zu machen, es müssen halt auch Angebote da sein. Und andererseits geht es natürlich auch darum, die anderen Dinge ein bisschen weniger attraktiv zu machen, beziehungsweise eben auch zu sagen, die müssen halt was bezahlen für die Stellplätze, ne? Also klare Stellplatzbewirtschaftungskonzepte, aber gleichzeitig zahlen die eben auch ein bisschen was für das Mobilitätsmanagement, was es da vor Ort in dem Quartier gibt, für die anderen Angebote, für die Möglichkeiten, dass eben auch andere Infrastrukturen aufgebaut werden, die eben Radverkehr oder die Nutzung des ÖPNV halt auch einfach unterstützen und attraktiver machen. Also nur aufklären der Menschen alleine funktioniert auf jeden Fall auch nicht. So. Und um vielleicht noch einen anderen Punkt aus dem, was machen wir in dem Benamo oder auch in dem BISEF-Kontext, ne, das ist ja das andere Projekt, was dazugehört, vielleicht noch zu ergänzen, geht es halt auch viel so um Evaluationsfragen. Also da sind wir wieder bei dem Punkt, Wissenschaft mag halt gerne Daten. Wofür denn eigentlich und was will man mit denen? Und was kann vielleicht auch die Praxis davon gewinnen? Und da arbeiten wir jetzt stark eben auch mit den Projekten zusammen, um zu überlegen, wie kann denn eigentlich praxisorientiertes Evaluieren aussehen? Also wir haben ja häufig von wissenschaftlicher Seite oder Fördermittel, die halt irgendwo hinfließen, die wollen halt normalerweise auch so eine gewisse Art von Monitoring und Evaluation, ne? Damit alle wissen, wir haben das Geld nicht einfach ausgeschüttet, sondern es hat sich gelohnt. So. Und das setzt aber die Gegenseite sehr, sehr starken Performance-Druck. Man muss dann eben auch zeigen, dass man damit was Gutes angefangen hat, dass man jetzt so und so viel Tonnen CO2 eingespart hat und so weiter und so fort. Aber häufig geht es gar nicht nur darum zu sagen, okay, wir haben jetzt quantitative Indikatoren und das kann man sehen, sondern häufig geht es ja gerade darum, die Gesellschaft mitzunehmen, Akzeptanz zu fördern, eben auch viele weiche Effekte zu erzielen, bei denen man dann auch erstmal den Blick dafür haben muss, wie man das eigentlich machen kann. Und gleichzeitig, das finde ich sehr spannend, jetzt auch mit Blick auf die Projekte und auf diesen partizipativen Prozess, den wir vollzogen haben, den Leuten auch selber die Augen dafür zu eröffnen, was sich bei ihnen schon verändert hat. Na, also kannst halt häufig in so einem Projekt, wenn du jetzt so eine Fahrradstraße baust, kannst du nicht ein Jahr später sagen, wir haben jetzt so und so viel Tonnen CO2 eingespart. Aber das, was man schon sieht, ist, wie ist denn die Resonanz von Bürgern und Bürgerinnen da vor Ort? Was hat sich vielleicht auch verändert? Was hat sich auch in der Politik verändert? Es geht ja auch häufig darum, wie die Priorisierung und die Wahrnehmung von politischen Akteuren sich halt auch mit Blick auf das Thema Mobilitätswende und die Relevanz verändert. Und da geht es eben auch darum, genau, wie gesagt, im Bereich Evaluation andere Ansätze zu nutzen, auch mit den Projekten, mit den Kommunen eben auch zusammen, was für die Taugliches zu generieren, damit die dann in ihrer eigenen Kommunikation das eben auch hinkriegen, zu sagen, hey, wisst ihr eigentlich, was sich bei uns verändert hat? Wir haben das jetzt viel besser im Blick und wir können das auch den Entscheidern und Entscheiderinnen vor Ort viel besser kommunizieren. Und da ist Wissenschaft halt eigentlich auch ein guter Partner, um das zu machen, denn aus sich heraus haben die halt einfach nicht die Ressourcen und manchmal sieht man vielleicht den Wald vor lauter Bäumen auch nicht.
Hast du da positive Beispiele? Weil in so meiner Betrachtung fehlt es total, dass sich bei uns Politiker, Profilitere vor allem auch mit einem klaren Bekenntnis zum Schutz der Schwächeren positionieren und entsprechend auch oder beispielsweise auch zum Fördern des Handels. Mhm. Also hast du Politikerinnen Beispiele, wo du wirklich gemerkt hast, da hört mir jemand zu?
Naja, wir sind ja wieder dabei. Ich höre ja denen zu, denen zugehört wird. Ne? Also das, was wir schon sehen jetzt beispielsweise in den Kommunen. Also es gibt ja mal vielfältige Felder, mit denen die sich jetzt gerade befassen. Wir haben jetzt beispielsweise ein Projekt aus der Mobilitätswerkstatt 2025-Linie, ist halt das Projekt in Hannover. Die haben so ein, ne, bei uns würde man sagen für den Speckgürtel, also im Berliner Kontext sozusagen der Tarifbereich 10, ein bisschen darüber hinaus, also das, was nicht mehr Hannover selbst ist. Da haben die einen On-Demand-Shuttle gestartet sozusagen, umgesetzt, in die Umsetzung gebracht, das nennt sich Sprinti. Und mit diesem Sprinti ist es jetzt schon so, dass die so stark gestartet sind, dass das so eine positive Resonanz hat, dass sie eigentlich davon ausgehen, dass die Politik dahinter nicht mehr zurück kann. Also, dass man das jetzt wirklich will, dass man sich wirklich dafür entscheidet, dass man hier auch wirklich vorwärts geht. Und die sind mit einem kleinen Piloten gestartet, wo die drei Kommunen drumherum um Hannover mit denen sozusagen begonnen haben. Es wird jetzt auf 12 Kommunen ausgeweitet. Die haben, ich muss mal kurz auf meinen Spickzettel gucken hier, seit Juni 21 sind die gestartet. Die haben über 1 Million Fahrten abgewickelt. Und das ist halt auch ein spannendes Angebot, weil diese Zubringerproblematik, wie komme ich denn eigentlich zur S-Bahn-Haltestelle? Genau das, was mich ja sozusagen dazu zwingt, auch mit meinem Auto zum Bahnhof Erkner zu pendeln, das sind die halt angegangen. Das haben die halt konstruktiv gemacht. Und da sieht man jetzt halt schon, dass sich viele Leute vor Ort eben auch was verändert. Also die Resonanz ist da sehr groß, sowohl als Zubringer als auch eben für den innerkommunalen Verkehr, für den es halt ansonsten einfach auch kein ausreichend starkes ÖPNV-Angebot gab.
Also ich denke, das Thema Erleben, was heißt denn Verkehrswende, um dem sozusagen erstmal den Schrecken zu nehmen, denn das Wort ja offensichtlich bei vielen auslöst, ist ein ganz wichtiger Faktor. Vielleicht noch eine ergänzende Frage, wie schaut es mit internationalem Austausch aus, sprich Erfahrungen, die in anderen Städten, die viel genannten Beispiele, Barcelona, Kopenhagen, Paris inzwischen gemacht werden, um dort zu sagen, schaut mal, das Leben in Barcelona geht weiter, der Strand ist immer noch schön, das Wetter ist immer noch toll, das Essen fantastisch und es gibt diese super Blocks und die Leute können trotzdem weiter Auto fahren, wenn sie wollen, aber eben in einer verträglicheren Form sozusagen, sodass die Menschen besser zusammenleben können. Also auf welcher Ebene findet das statt bei euch? Oder was für einen Einfluss hat das?
Also was natürlich immer sehr wichtig ist, sind sozusagen, man spricht dann von Good Practice oder Best Practice Beispielen. Also dass man sieht, was woanders möglich ist. In dem Fall von Norderstedt, das finde ich ganz nett, da fahren die jetzt mit den Politikern und Politikerinnen, die da in dieses Projekt eingebunden sind, nach Kopenhagen in der großen Runde, um denen genau das erlebbar zu machen, denen genau das zu zeigen. Also die machen sozusagen einen Gruppenausflug mit den Beteiligten aus dem breiten Spektrum der politischen Fraktion und fahren da eben hin. Da wird genau das genutzt. Das eine ist ja, was lesen zu können, Fotos davon zu sehen, wie es woanders ist. Aber natürlich die Intensität davon, wenn man das wirklich erlebt, hat nochmal einen ganz anderen, setzt nochmal einen ganz anderen Marker, setzt nochmal einen ganz anderen Input. Und wir vermitteln natürlich viel über Best-Practice-Beispiele. Im Rahmen von der Begleitforschung haben wir so einen digitalen Innovationsbaukasten gebaut, in dem es halt auch Studien und eben gute Beispiele national, international eben gesammelt und gebündelt werden, damit man eben leichter an das relevante Wissen kommt für unterschiedliche Themen, ne? Also sowohl für autonomes Fahren oder On-Demand-Verkehr oder eben auch also Quartiersentwicklung und so weiter und so fort. Also gibt es ja sehr, oder auch aktive Mobilität, ne? Gibt ja sehr unterschiedliche Themen. Es will ja nicht jeder gleich alles angehen. Davon muss man sich, glaube ich, auch verabschieden. Häufig finden ja Kommunen oder eben praxisorientierte Akteure finden ja erstmal ein Thema, Radverkehrsförderung, aber deswegen heißt es noch lange nicht, dass man den ÖPNV fördern will oder man sagt halt, Schulwegesicherheit ist erstmal das Starterthema, wie können ein Schulstraßen generiert werden, aber deswegen will man ja nicht gleich alle anderen Themen mitnehmen und alle Quartiere umbauen. Häufig gibt es ja erstmal ein Thema als Einfallstor und da halt einfach die Möglichkeit zu verbessern, eben auch an relevante, interessante Informationen zu kommen, Praxisbeispiele, von denen man was lernen kann, Leute, bei denen es sich auch lohnt, mit denen Kontakt aufzunehmen, um sich auszutauschen. Das sind halt viele Wissensressourcen, die auch nicht zu unterschätzen sind. Die Leute sind ja häufig auch einfach überfordert. Man muss ja auch immer mal sehen, wer welche Ressourcen hat. Und da halt einfach die Niederschwelligkeit sozusagen ein bisschen zu produzieren, zu sagen, okay, wir schaffen einen leichteren Zugang, wir sammeln die Dinge vor, wir bringen auch die Ergebnisse aus den Projekten sozusagen mit in den Blick und mit ins Spiel. Das ist halt zum Beispiel auch was, was wir in dem Kontext tun. Und internationale Beispiele sind dafür natürlich auch sehr wichtig. Aber genau, wie du gesagt hast, besser wäre es noch, man würde mal hinfahren.
Nun haben wir die große, weite Welt abgegrast. Paris, Kopenhagen, Norderstedt. Kommen wir in unser Berliner Dorf. Der Gräfekiez wurde ja umgebaut. Auch das habt ihr begleitet. Vielleicht da noch mal ein bisschen genauer. Was genau, wie sah die Begleitung aus? Was sind bisherige Ergebnisse? Mhm. Was lässt sich lernen? Um zu sagen, weil man ja zumindest als aus Berliner Perspektive manchmal den Eindruck hat, dass es in dieser Stadt besonders zäh läuft. Vielleicht ist das ja auch ein Vorurteil mit solchen Projekten. Da würde ich gerne mehr zu hören noch.
Gerne. Also ich habe ja unterschlagen zu sagen, ich habe ja nur von mir und meinen Ökonomen erzählt. Ich habe ja gar nicht erzählt, wo ich jetzt eigentlich am WZB bin. Insofern hole ich das vielleicht noch mal kurz nach. Also die Forschungsgruppe, in der ich am WZB Mitstreiterin bin, sozusagen, ist die Forschungsgruppe, die von Andreas Knie und Bert Kanzler geleitet wird, auch schon zwei Mobilitätsforscher oder Mobilitätswender seit vielen, vielen Dekaden. Die sind ja schon lange mit dabei. Ich finde das immer wieder toll und beeindruckend, wie man sich an einem Thema festbeißen kann, weil man weiß, dass es das braucht. Auch gegen den Strom schwimmen sozusagen. Wir waren ja in den 90er Jahren, war ja vielen Menschen noch nicht klar, dass dieses Thema auch in einer Vehemenz auf uns zurollt, die sich halt jetzt zeigt, ne? Und was natürlich auch der besondere Modus der Forschung ist, der im Endeffekt auch das ausmacht, was wir im Gräfekiez machen, ist, dass ja, wie gesagt, dieses wissenschaftliche am Rand bleiben und beobachten gerade nicht das ist, worum es da geht, sondern es gibt halt die Transformationsforschung, die guckt sich Transformationen an und vermisst die. Und es gibt aber eine transformative Forschung, die halt sagt, wir sind dabei in der Transformation, wir spielen selber eine Rolle, wir mischen selber mit, wir schauen halt, wie weit wir auch selber dienlich sein können, um diesen Prozess halt produktiv vorwärts zu bringen. Und das ist es eben auch, was da im Gräfekiez passiert. Also wir haben schon 2020 eigentlich angefangen, da erste Gespräche zu führen und zu überlegen, wie man da halt was machen könnte, was sich da halt eigentlich in Friedrichshain als ein durchaus progressiver Bezirk, der halt auch was will, halt da eigentlich auch vorwärts will, was sich da halt eigentlich gestalten lassen könnte, welche Themen da halt eigentlich auf der Hand liegen. Und nach diesen Vorgesprächen in 2020 gab es 2021 eine Haushaltsbefragung in Friedrichshain-Kreuzberg, in der es halt darum ging, was die Leute sich halt eigentlich für Veränderungen vor ihrer Haustür wünschen. Ne? Also wären sie denn bereit, Parkplätze zu reduzieren, wenn halt dafür die Aufenthaltsqualität steigen würde, wenn man mehr Grünflächen hat, wenn es halt einfach mehr Platz für andere Dinge gibt. Und da gab es mit zwei Dritteln ein sehr positives Votum, dass man das möchte. Und das war halt eigentlich der Anstoß, um zu sagen, okay, was gerät denn da genau in den Blick? Was könnte man da halt eigentlich in den Blick nehmen? Und dann ging es halt um den Gräfe-Kiez und darum, dass ja da eigentlich so etwas wie ein gebautes Missverständnis besteht. Das ist ein Areal, in dem halt eigentlich, also es ist ja nicht Spielstraße, sondern verkehrsberuhigter Bereich heißt das, in dem halt eigentlich alle Verkehrsteilnehmenden gleiches Recht darauf haben sollten, die Straße für sich nutzen zu können. Was da aber faktisch vorliegt, ist halt ein relativ klassisches Straßenbild, also das Kopfsteinpflaster, deswegen kann man vielleicht nicht maximal schnell fahren, aber trotzdem hat man am Rand die Parkbuchten, man hat relativ schmale Fußwege, die sich Radfahrende und zu Fuß gehende teilen und man hat halt eigentlich gar nicht das, was man da bauen wollte. Und das hat man schon relativ lange. Und man hat sich daran gewöhnt, dass den Autos die Straße gehört und alle anderen sich irgendwie an den Rändern arrangieren müssen. Und da ging es eben mal darum zu sagen, okay, muss das eigentlich so sein? Und kann man das vielleicht halt auch aufbrechen? Und kann man da eben auch einfach mal experimentell versuchen, die Dinge anders zu machen? Und was lernen wir daraus? Und da sind wir halt zusammen mit dem Bezirksamt. Man braucht halt auch immer einen starken Partner mit einem politischen Willen. Ansonsten funktioniert gar nichts. Also Wissenschaft kann beraten, Wissenschaft kann Daten zur Verfügung stellen. Aber wenn es halt niemand gibt, der das hören will, wenn das Interesse eben an diesen Erkenntnissen und den möglichen Konsequenzen daraus nicht groß ist, dann passiert halt erstmal häufig gar nichts. Das war halt im Fall von Friedrichshain-Kreuzberg eben nicht so, sondern da war eben auch ein großes Interesse daran, da was zu verändern, sowohl mit Blick auf Schulwegesicherheit oder die Sicherheitsfragen, die wir vorhin auch schon angesprochen haben, aber eben auch mit Blick darauf, wie wir halt eigentlich einen klimaresilienten Umbau der Stadt hinkriegen, zumindest in dem Bereich. Und da hat sich dann eben diese Kooperation begründet und eine Zusammenarbeit. Und die Grundlage dafür ist eben der BVV-Beschluss, also der Bezirksverordnetenversammlung, der Mitte 2022 im Endeffekt dann produziert wurde. Da waren wir halt vorher schon in der Kooperation, haben vorher schon zusammengearbeitet. Wie gesagt, die Haushaltsbefragung in Friedrichshain-Kreuzberg gab es schon. Und das war dann der Startschuss, wenn man so möchte, für diesen Versuch, den es jetzt halt auch im Gräfe-Kiez gibt, Schrägstrich, eigentlich wollte man ja da viel mehr. Also es ging ja ursprünglich mal darum, dass 2000 Parkplätze entnommen werden. Wie gesagt, mit Blick auf klimaresilienten Stadtumbau, Schulwegesicherheit und eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität. Aber dann kam halt das Recht. Und dann kam halt wieder die Frage, ist ausreichend Blutzoll gezahlt worden und die musste halt verneint werden.
Es kam auch die Wiederholungswahl, wenn ich das richtig in der Reihenfolge
richtig. Also das Ganze spielte dann eben auch noch in dem Kontext sozusagen dieser Wiederholungswahl auch einem sehr, sehr harten, autoorientierten CDU-Wahlkampf, der sich halt auch da abgespielt hat, der sich da auch niedergeschlagen hat. Es gab ja nach dem BVV-Beschluss eine Unterschriftensammlung von CDU-Akteuren, die halt diesen Versuch verhindern wollten. Und damit war halt klar, dass die Frage, was kann hier halt eigentlich rechtssicher passieren, von ganz, ganz großer Bedeutung war. Und das, was rechtssicher passieren konnte, war halt nicht, dass man 2000 Parkplätze entfernen konnte aus dem Gebiet, sondern dass man, also weil dann eben die Gefahrenabwehr, es geht ja immer um Gefahrenabwehr und Verhältnismäßigkeit, also ihr wisst ja, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sind ja die Gradsmesser, an denen sich sozusagen alles orientiert. Und die Leichtigkeit des Verkehrs wird ja häufig nach der Stärke der Intervention, also welche Konsequenz haben sozusagen bestimmte Aktivitäten, bestimmte verkehrliche Maßnahmen, die umgesetzt werden, beurteilt. Und der Eingriff muss halt immer möglichst klein sein, immer möglichst angemessen. Und 2000 Parkplätze da vor Ort zu entnehmen, um zu sagen, man verbessert die Sichtverhältnisse für Kinder oder auch Menschen, die aus anderen Gründen ein anderes Sichtverhältnis auf der Straße haben und so weiter und so fort, wäre halt nicht verhältnismäßig gewesen. Wir haben das eben auch, da sind wir wieder bei, wie kann Forschung sich auch einbringen? Themen werden identifiziert. Klar war, Recht ist ein großes Thema, das weiß man ja im Allgemeinen, auch wenn man andere Versuche dieser Art kennt, die in Deutschland passieren. München und Co., ihr kennt ja sicher viele Beispiele. Mhm. Oder auch die Friedrichstraße, da geht es ja sehr, sehr häufig um rechtliche Fragen. Es geht ja nicht darum, dass man nicht irgendwas anfangen kann, aber es passiert dann halt durchaus schnell, dass man rechtlich sozusagen zurechtgestutzt wird und dann ist halt die Frage, was bleibt. Und da aber da wirklich das Interesse und die Initiative halt auch war, wir wollen jetzt wirklich was ausprobieren, wir wollen wirklich was verändern, wurde im Endeffekt der Versuch angepasst. Und in dieser Art und Weise angepasst, dass er jetzt in der Böck-Ecke Grevestraße seinen Fokus und sein Zentrum hat, wo eben Schulen liegen. Weil im Bereich der Schulwegesicherheit, also direkt vor Schulen, ist halt diese Frage der Abwägung. Wie notwendig ist ein Eingriff? Nochmal einer, der anders beurteilt wird. Aber wenn da keine Schulen gewesen wären, dann wäre das auch in dem Maße nicht ohne weiteres möglich gewesen. Das heißt, von den eigentlich 2000 Parkplätzen, die in dem Gebiet entfernt werden sollten, sind jetzt 340 entfernt worden. In dem Bereich vor der Schule sind es 90. Und in dem Gebiet drumherum wurden eben auch noch Sharing-Angebote verstärkt, also durch Jelbi. Jelbi hatte Stationen aufgebaut, Lade- und Lieferzonen wurden eingerichtet, sodass man insgesamt jetzt bei 340 Parkplätzen ist. Die Durchfahrtssperre am Hohen Staufenplatz, die gehörte halt eigentlich auch noch zum Versuchskonzept. Die kommt hoffentlich noch, aber ist eben noch nicht da. Und dann wäre man insgesamt bei 400 Parkplätzen, was nicht 2000 sind, aber auch 400 Parkplätze sind halt schon mal eine Hausnummer.
Das haben wir in der Tat hier schon mehrfach behandelt, die Frage des Rechts. Dass das Recht im Moment, muss man glaube ich so sagen, vielfach als schlichtweg Waffe benutzt wird, um jegliche Veränderung zu blockieren. Und andererseits haben wir auch das Jubiläum, wie lange war es jetzt, 50 Jahre, das Laternenparker-Urteil, 60 Jahre, glaube ich. Also dass es noch gar nicht so lange her ist, dass zum Beispiel es überhaupt als rechtlich gesetzt galt, dass man sein Privateigentum in Form eines vierrädrigen Gefährtes mehr oder weniger kostenlos, unbegrenzt am Straßenrand im öffentlichen Raum abstellen darf. Also da ist sicherlich auch noch sehr, sehr viel zu machen.
Wie ist denn die Resonanz jetzt auf den abgespeckten? Also seid ihr da nach wie vor am Puls? Messt das?
Also wir messen jetzt gerade akut messen wir sozusagen, geht die Pulsmessung vonstatten. Also es gab ja wie gesagt die erste Runde der Befragung für Friedrichshain-Kreuzberg. Dann gab es auch eine konkretere Befragung im Sommer 23, also als die Umsetzung angefangen haben, mit Fokus auf das Versuchsgebiet, also auf den Grevekiez. Und jetzt ist es aktuell so, dass gerade jetzt die nächste Erhebung läuft, um zu gucken, okay, nachdem die Umsetzung der Maßnahmen jetzt schon eine Weile vollzogen wurde, und es wurden ja verschiedene Dinge gebaut, sowas wie Parkplätze, kleine Parks, ein grünes Klassenzimmer vor der Schule, damit man da eben auch mit den Kindern und Jugendlichen da vor Ort eben was machen kann, den Straßenraum anders nutzen kann. Und jetzt ist tatsächlich gerade die Feldphase, um zu sagen, okay, wie nehmen denn jetzt die Menschen die Veränderung wahr? Wie hat sich vielleicht auch ihr Mobilitätsverhalten verändert? Und wenn wir das wissen, wenn wir sozusagen die T0 und die T1-Befragung miteinander vergleichen können, also im Abstand von dieser Zeitzone von Sommer 23 bis jetzt, dann werden sich da sicherlich auch nochmal spannende Erkenntnisse ablesen lassen. Ansonsten haben wir zwischendurch verschiedene Dinge gemacht. Fokusgruppen wurden durchgeführt, also mit einem bestimmten Fokus auf unterschiedlich besonders betroffene Gruppen. Also besonders betroffen sind jetzt einmal Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, die halt häufig nicht so richtig in den Blick geraten, wenn man sich halt fragt, wie muss Mobilität halt eigentlich möglich werden, wie müssen Infrastrukturen gestaltet werden. Das andere waren halt Menschen mit einer Migrationsbiografie, die halt häufig in solche Prozesse nicht gut einbezogen werden oder auch werden können, weil es nicht so einfach ist, die zu erreichen, die aber trotzdem einfach natürlich ein essentieller Teil von unserer Stadt und auch von Städten sind und wo man besser sich überlegen muss, wie kann man die halt auch für das gemeinsame Ziel, auch für Partizipationsformate halt irgendwie gewinnen. Und das Dritte sind halt die Gruppe der Gewerbetreibenden, weil wir haben halt häufig, das kennen wir auch in Friedrichstraße und anderen Beispielen, das sind halt häufig diejenigen, die sich schwer tun mit Veränderungen, beziehungsweise die dann halt häufig auch Klagen vorantreiben. Und da, es kann grundsätzlich sowieso nicht um ein Gegeneinander gehen, sondern man muss halt gucken, wo die Wege für das Miteinander sind, wo Bedürfnisse halt vielleicht auch zu Recht bestehen und wie man sich dann halt überlegen kann, wie du die gemeinsamen Pfade aussehen können. Deswegen gab es da eben nochmal eine spezifische Bohrung, wenn man so möchte, mit diesen Fokusgruppen, um halt zu schauen, wo halt eigentlich da der Schuh drückt und um aber gleichzeitig auch zu entdecken, dass auch viele von den Gewerbetreibenden überhaupt nicht einem Wandel entgegenstehen, sondern die halt auch einfach bestimmte Herausforderungen für sich sehen, bestimmte Bauchschmerzen damit haben und man da halt auch gemeinsam versuchen muss, konstruktive Lösungswege zu finden.
Hat es da auch geholfen, Wissenschaftler zu sein und sagen zu können, hier, alle Forschung weist darauf, die Umsätze steigen, wenn die Verkehrssituation sich weg vom Auto entwickelt?
Nee. Also diese Fokusgruppen haben auch nicht unbedingt das Ziel gehabt, die Leute zu belehren und zu brainwashen damit, wie wir wissen, wie wir alles besser wissen. Das war jetzt gar nicht unbedingt die Zielstellung, sondern tatsächlich mit Blick auf die Veränderungen, die im Grefekiez anstehen oder die da jetzt gerade passieren, zu überlegen, wie man da halt eigentlich einerseits die Probleme identifizieren kann, also die Herausforderungen, aber gleichzeitig auch herauszufinden, welche gemeinsamen Lösungspfade und Korridore es da gibt. Also ich meine, und manche Punkte sind halt auch gerechtfertigt, ne? Wo soll man denn, wenn man jetzt Handwerker ist, sein größeres Auto erstmal abstellen? Also wir schnippen ja nicht und die Transformation ist fertig, sondern wir brauchen ja schon so bestimmte Übergangskorridore, in denen wir halt schon schauen müssen, wie die unterschiedlichen Bedürfnisse halt unter einen Hut gebracht werden. Und aktuell besteht tatsächlich, auch da sind wir wieder beim Recht, rechtlich das Problem, dass es halt keine Lösung dafür gibt für ein Parken für 2-3 Stunden. Es gibt Kurzzeitparkplätze, es gibt Parkraummanagement für Anwohnende, einen Anwohnerparkausweis. Aber dass man jetzt sagen kann, ich bin Handwerker und ich stelle jetzt hier mein Auto 3 Stunden ab, weil ich brauche das jetzt so, dafür gibt es halt einfach rechtlich noch keine Option. Und auch Laden- und Lieferzonen hat man nach einer halben Stunde wieder zu verlassen. Also da ist dann eben Wissenschaft auch gefragt zu sagen, okay, wenn wir da ein bisschen eindringen, wenn wir unsere Tools und unsere Kompetenzen nutzen, dann können wir halt auch bestimmte Probleme identifizieren, bei denen man auch einfach noch dran arbeiten muss.
Und noch die Rückfrage bei der migrantischen Community, das würde mich wirklich interessieren, was da eure Erkenntnisse waren oder auch aus anderen Kontexten. Also, weil wir haben beispielsweise ja hier schon Katja Diehl gehabt. Wir wissen, Frauen haben komplett anderes Mobilitätsmuster als Männer, allgemein gesprochen. Und wie ist es bei der Gruppe? Gibt es da auch Erkenntnisse, die vielleicht überraschen?
Also ich bin ja jetzt gar nicht die Fokusgruppenexpertin. Da müsste dann nochmal meine Kollegin Viktoria Scheiler einladen oder Vanessa Rössler. Die haben das vor allem betreut. Es ging hier tatsächlich auch darum, das waren Menschen aus der Düttmann-Siedlung, die da halt direkt damit dran liegt, die halt häufig nicht so richtig in den Blick geraten. Und da ist, also tatsächlich hat sich auch da gezeigt, dass der Zugang zu dieser Gruppe von Menschen gar nicht so einfach gewonnen werden kann. Also dass man sich auch da überlegen muss, mit welchen Formaten kommt man eigentlich daran? Wie muss vielleicht Forschung sich auch ein bisschen neu orientieren? Wir dachten, wenn wir halt einfach, wir haben ja auch so verschiedene Veranstaltungen da auf dem Zickenplatz gemacht sozusagen, da mitten im Grefekiez. Und wenn man einfach Fragebögen mitbringt, die auf Türkisch sind, dann kommen die Leute schon und man kommt miteinander ins Gespräch. Aber so funktioniert es natürlich nicht. Also die Frage ist halt auch, wie Forschungsformate oder wie Partizipationsformate eben auch anders ausgerichtet werden müssen, um ein bisschen inklusiver zu sein. Wie vielleicht auch Teams da vor Ort ein bisschen anders zusammengesetzt sein müssen, damit man halt auch diese Menschen weiter erreicht. Also vielleicht tut man sich auch keinen Gefallen damit, dass man halt denkt, dass man, also vielleicht muss man halt auch einfach andere Menschen integrieren in Forschung, in solche Projekte, die dann halt auch die Barriere für eine Teilnahme da reduzieren. Also es geht, glaube ich, eher stärker in die Frage, wie kommt man besser ran, wenn man das ernst nimmt, wenn man halt sagt, wir wollen mit den Leuten tatsächlich auch zusammenkommen, uns interessieren diese Stimmen wirklich, dann muss man sich halt auch mit Blick auf die Formate noch ein bisschen drehen und muss da halt auch einfach anders vorgehen, denn ansonsten ist halt auch für meine Kollegin durchaus schwer geblieben, da Kontakt aufzubauen, da eben auch wirklich vorwärts zu kommen. Aber wie gesagt, die tiefer gehenden Ergebnisse, da bin ich ja gar nicht die Expertin, muss ich sagen.
Gut, da haben wir ja gleich die nächste Podcast-Sendung schon mal im Visier, weil das natürlich in der Tat ein spannendes Thema ist, weil auch das ja oft gegeneinander ausgespielt wird. Also viele Abwehrversuche gegen Verkehrswende haben auch immer so eine Schlagseite. Ja, schaut doch mal nach die migrantischen Gruppen, für die ist das ja auch ein Aufstiegssymbol. Da habt ihr erst recht keinen Schutz. Also geht es nur darum zu sagen, das ist ein weiteres wichtiges Thema, das einfach zeigt, wie wichtig diese Kommunikation ist, dieses ins Gespräch kommen über diese Dinge, die alle letztlich ja angehen, alle Menschen, die in einem gewissen Quartier wohnen. Ich würde gerne noch ein letztes Thema, wo wir dann schon Richtung Ende schauen müssen, noch mal kurz ansprechen. Wir haben uns kennengelernt bei einer Veranstaltung des WZB, wo es eine Podiumsdiskussion gab, eben um die Frage, ne, wie sieht der Verkehr, das Auto der Zukunft aus, welches Auto mehr, weniger, gar nicht mehr oder was auch immer. Und ich habe da versucht, ein Thema anzusprechen und hatte da den Eindruck, dass das noch ganz schwer zu vermitteln ist, nämlich das Thema Mobilitätsvermeidung. Weil das schnell so abgebügelt wird, ach, wollen Sie zur Postkutsche zurück? Mobilität hat doch was auch mit geistiger Flexibilität, mit Chancen, mit Partizipation, mit Teilhabe zu tun. Hat es ja auch, ganz ohne Zweifel. Andererseits ist ja das eine, meiner Meinung nach, sehr toxische Verbindung zwischen, die da hergestellt wird, zwischen sozialer, gesellschaftlicher Mobilität und realer physischer. Das heißt, dass man sagt, nur wer sich im, so quasi im Auto fortbewegen kann, kann wirklich teilhaben an der Gesellschaft. Das ist in Teilen so und vor allem, wenn wir aufs Land schauen. Aber das ist ja gerade Teil des Problems. Die Frage, wie weit ist das beim WZB oder insgesamt in der Forschung, in der Begleitforschung zur Mobilität schon ein Thema? Also so Stichworte wie 15 Minuten Stadt und sowas, das kursiert ja. Aber dass man eben sagt, mit was wollen wir eigentlich mit Mobilität? Also wo brauchen wir sie? Was ist sie nicht nur ein Mittel zum Zweck? Und oft in der Diskussion eben scheint es mir, dass sie als Selbstzweck erscheint, wo es nur noch darum geht, wie managen wir sie möglichst gut? Und dann ist auch das Ökologische und das Sozialverträgliche durchaus ein Thema. Aber die Frage eben, wie viel müssen wir uns überhaupt bewegen? Physisch tatsächlich. Ist das nicht schon wieder vom falschen Ende eigentlich ausgedacht? Weil wir sagen, welche Bedürfnisse wollen wir befriedigen und für welche dieser Bedürfnisbefriedigungen müssen wir uns dann bewegen? Aber nicht andersrum.
Ja, das ist nochmal ein super Einstieg, um jetzt vielleicht den dritten Schwung zu machen, zu sagen, diese Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung hat ja auch was mit dem Digitalen zu tun. Und ein zentrales Stichwort, Christoph, zu dem, was du gesagt hast, ist natürlich die Homeoffice-Frage. Ne? Also wir sehen halt jetzt, dass die Option von Homeoffice gerade mit Blick auch durch den Boost, durch die Corona-Pandemie, das ist ja auch wie so ein Krisenexperiment für die ganze Gesellschaft gewesen, um halt einfach mal zu schauen, was passiert denn halt eigentlich, was ist wirklich möglich und mit welchen Konsequenzen, das ist das. Auch da haben wir Kolleginnen, vor allem die Sarah George, die in der Mobicor-Studien, aber auch Franziska C. und auch Andreas Knie, die da ganz, ganz stark mit dabei sind, die das eben untersucht haben. Also Mobicor ist sozusagen das Mobilitätsverhalten vor, nach und während Corona, wenn man so möchte. Ne? Und da haben die halt herausgefunden, dass jetzt auch die Homeoffice Quote immer noch relativ hoch ist. Also 2,5 Tage im Homeoffice sind halt etwas, was für viele Arbeitnehmende jetzt das neue Normal ist, wenn man so möchte, also im Schnitt. Und natürlich sehen wir da halt auch weiterhin einfach das Problem, es kann nicht jeder Homeoffice machen. Eine Krankenschwester oder wer auch immer, andere Menschen, die werden halt nicht im Homeoffice arbeiten können. Das ist klar, der Busfahrer, der kann auch nicht im Homeoffice arbeiten. Also es ist klar, dass bestimmte Arten von beruflich bedingter Mobilität halt weiter bleiben werden. Aber nichtsdestotrotz gibt es schon eine starke Reduktion von verkehrlichen Zwängen, wenn man so möchte, zumindest mit Blick auf berufliche Mobilität. Was sich aber gleichzeitig schon zeigt, ist, dass das zum Teil durch Freizeit Zwecke dann wieder aufgeholt wird. Also man macht andere, also wie viel wird wirklich eingespart? Aber es wird schon wirklich was eingespart. Und Homeoffice, die Möglichkeit zum Homeoffice, um berufliche Mobilität zu reduzieren, ist natürlich nichtsdestotrotz ein ganz starkes Moment, um halt eben diese Verringerung von Mobilität zu ermöglichen. Beziehungsweise eine Verschiebung. Ne? Du hast ja auch gesagt, im Digitalen kommt man ja trotzdem zusammen. Es geht ja nicht darum, dass man geistig nicht mobil ist oder dass Mobilität nicht auch damit was zu tun hat. Aber wenn wir jetzt Mobilität mal als die Möglichkeitsräume für physikalische Veränderungen im Raum sozusagen betrachten, wenn es das ist, wenn das die Vorstellung von Mobilität ist, dann geht es natürlich genau auch darum, für welche Zwecke muss man halt eigentlich wohin und wie weit muss man dann auch. Coworking Spaces sind ja auch Ideen gewesen, wo man jetzt sagt, okay, man muss jetzt vielleicht nicht mehr ins Büro, in die Stadt oder ganz weit weg, sondern die Orte des Arbeitens können eben auch woanders liegen. Und natürlich jetzt nochmal mit Blick auf die Kommunen, auf die unterschiedlichen Projekte, denen die sich widmen, da gibt es natürlich mit Blick auf die ganzen Projekte, die sich mit Pendeln beschäftigen, schon auch um genau diese Fragen, die du halt ansprichst. Wann pendelt man eigentlich? Wie pendelt man eigentlich? Warum pendelt man eigentlich? Ist das überhaupt so notwendig? Und welche anderen Optionen sehen wir da jetzt? Und dann geht es natürlich viel, auch gerade mit Blick auf diese digitalen Möglichkeiten, Plattformen, App-Lösungen und so weiter und so fort, viel eben auch einfach um Sharing und Pooling. Also wenn wir irgendwo hinwollen, ist das eine. Aber die Frage ist halt, diese Besatzdichte von einer Person pro Auto, da lässt sich schon noch viel optimieren.
Was auch irgendwie noch nirgends in der politischen Debatte stattfindet. Wir haben in Frankreich ganze Autobahnstreifen, die dafür vorgesehen sind, in den USA seit Jahrzehnten. Hier kommt man sich irgendwie so vor, als wäre das Geheimwissen, was tunlichst unter der Decke gehalten werden muss. Und erstmal müssen alle anderen marginalisierten Verkehrsteilnehmer noch wieder auf den Hochbordradweg und, ne, also wie du sagst, 1,4 Personen, sind es 1,4 überhaupt im Schnitt?
Und im Schnitt, glaube ich, Statistik. Und, ja, aber
null,
da sind meistens
null Initiative, Hashtag, warum so allein? Wir kommen tatsächlich langsam zum Ende, Juliane. Eine Frage, die wir hier gerne am Ende stellen, gibt es eine Straße, einen Platz, einen Ort in Berlin oder meinetwegen auch im Randgebiet in Brandenburg, den du dir autofrei vorstellen könntest? Und wie sähe der aus?
Das ist eine spannende Frage. Mein Nahraum ist viel autofreier, als man sich das denkt. Und ich mag es auch so. Also, aber da kann ich jetzt, habe ich jetzt ad hoc gar nicht, also wüsste ich, muss ich, kann ich jetzt gar nicht, kann ich jetzt gar nicht sagen, muss ich sagen. Also ich
oder finde, rund das, ums WZB, wie sieht es da aus?
Naja, also ich bin ja immer am Potsdamer Platz und der Potsdamer Platz ist natürlich ein verkehrliches Moloch. Ne? Also den Potsdamer Platz autofrei oder auch diese Flächen da vor der.
Hatten wir vor 89.
Ja. Also der Potsdamer Platz
mit Magnetschwebebahn, die jetzt ja auch wieder gehypt wird von manchen als kleines Strohfeuer. Ja.
Also den Potsdamer Platz autofrei fände ich wirklich ganz spektakulär, muss ich sagen. Sehe ich in meinem beruflichen Alltag ja gar nicht, sondern da ist ja immer vollgestaut. Und ich muss auch sagen, ne, so ein bisschen als aus meiner Stadtrand-Landei-Perspektive, selbst Fahrradfahren wäre mir dazu anstrengend. Ich finde das verkehrlich genau das, was du beschrieben hast mit dem Scooter. Ich war ja schon manchmal, ich gehe dann lieber zu Fuß, dann bin ich in meinem sicheren Tempo unterwegs, als mich da mit durchzuschlängeln, weil ich das so unübersichtlich und so voll finde, gerade da in dieser Brückensituation an der Potsdamer Straße über den Landwehrkanal, das ist so ein Moloch für mich, da muss ich sagen, da ist mir schon das Fahrrad zu schnell manchmal.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, weil wir schließen ja auch den Kreis. Die Kollision, die wir am Anfang besprochen haben, war direkt dort, dem so einen Gegenakzent zu setzen, sich das mal für einen Augenblick ohne Autos vorzustellen und zwar nicht aufgrund des Todesstreifens deutsch-deutsche Trennung, das wäre schon... Ist schon eine feine Sache. Ich habe einen kleinen Hinweis für alle, die live zuhören heute, weil wir senden ja am 12. März. 13. März abends 19.30 Uhr ist Hermann Knoflacher zu Gast. Den haben wir ja auch schon im Podcast begrüßen dürfen, Folge 2. Ein wahnsinnig herzlicher, gütiger und auch noch schlauer Mann. Der stellt sein Buch neu aufgelegt, Virus Auto 4.0 vor und ich kann es wirklich wärmstens ans Herz legen. Es ist der Wahnsinn. Ich habe wenig so beeindruckende Menschen erlebt, vor allem in der Verkehrswende-Szene. Der Mann ist wirklich, ich bin der absolute Fanboy. Das war es heute schon wieder bei Ring frei. Wir möchten gerne nochmal darauf hinweisen, dass die Initiative sich über jegliche Unterstützung freut, also die Initiative Volksentscheid Berlin Autofrei. www.volksentscheid-autofrei.de. Da kann man uns unterstützen. Vor allem Fördermitgliedschaften sind heiß begehrt und auch bei uns unglaublich gern gesehen, denn die Arbeit machen wir alle ehrenamtlich. Nichtsdestotrotz brauchen wir wirklich Unterstützung, gerade wenn es dann auf vielleicht doch irgendwann unsere zweite Sammelphase und den Volksentscheid zugeht. Insofern nochmal der ganz herzliche Aufruf und die Einladung, uns da wirklich unter die Arme zu greifen. Wir bedanken uns nochmal ganz, ganz herzlich bei dir, Juliane Haus, Christoph Jahr heute, Florian Kobler und freuen uns schon aufs nächste Mal. Da sprechen wir nochmal mit Changing Cities, kleiner Teaser schon mal, und zwar über die Schulstraßenkampagne, die im April ansteht. Können wir direkt an die Themen von heute anknüpfen. Vielen Dank.